Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dir bringe ich noch was bei Folge 141. Und ich bin natürlich heute wieder nicht allein.
Was war das denn? Ich habe mich gefragt, in welche
ganz ehrlich,
Richtung geht das jetzt?
Das klang so doof, dass ich es einfach ausgeblendet habe, weil ich dachte, der Podcast fängt eh noch nicht an. Weil doch. So bescheuert kann man gar nicht sein.
Ich hab nur gedacht, welche Richtung? Wird das jetzt Radiomoderation oder wird das ein
Coach? Ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Achso. Es gab irgendwo was, da hat jemand gesagt, ich bin auch heute wieder nicht alleine, weil, achso, das war, bei mir ist auch mein lieber Freund, der Jürgen, das war Wochenshow. Damals in Sat 1, falls sich überhaupt noch jemand erinnert an die Wochenshow.
Da war ich noch ein kleines.
Ja. Und ich glaube, welcher Charakter war das? ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war Rickys Popsofa oder sonst irgendwas. Egal, aber wir sind nicht Rickys Popsofa, wir sind dir bringe ich noch was bei.
Genau. Folge 141.
Ja, 141. Hab ich schon laut gerufen. Und es ist die erste Folge seit langer Zeit, die wir wieder in halbwegs Lichtverhältnissen aufnehmen.
Das ist mir heute eigentlich seit der Zeitumstellung aufgefallen. Dass es jetzt ja wirklich einfach länger hell ist, ne? Aber das ist die Zeitumstellung.
Das ist die Zeitumstellung. Damit haben wir euch schon was erklärt. Aber Hanna möchte heute anfangen. Hanna hat ihr Handy gezückt. Und hat da bestimmt ein paar Notizen drauf, die sie uns jetzt gleich um die Ohren haut.
Ja. Wenn es hell sein soll, außerhalb von Sonnenlicht, ne, dann braucht man ja Energie dafür.
Ja.
Wisst ihr, was auch noch Energie braucht?
Oh Gott.
Was auch noch Energie braucht.
Ja, Autos.
Sport,
Autos
genau.
Ja, oder zum Beispiel auch Herzschrittmacher oder Neurostimulatoren im Gehirn.
Das stimmt.
Ja, ich habe euch mal wieder was Medizintechnisches mitgebracht. Herzlich willkommen zu Hannas Medizin-Podcast.
Hannas Medizin-Podcast.
Podcast.
Es ist ja so, dass implantierbare Geräte, die manche Leute tatsächlich zum Überleben brauchen, einfach auf Batterien angewiesen sind, weil sie halt eine Stromversorgung brauchen.
Yeah.
Und in der Regel sind das Lithium-Iod- oder Silber-Zink-Batterien. Und die sind aber halt wie alle konventionellen Stromspeicher irgendwann leer. Also die Ressourcen sind begrenzt und haben eben eine endliche Lebensdauer, sodass sie nach einigen Jahren operativ ersetzt werden müssen, was halt eigentlich blöd ist.
Ja.
Vollnarkosen und so und bringt immer ein Risiko mit sich und so weiter. Und Forschende arbeiten daher halt an langlebigeren Alternativen, ergibt ja auch Sinn. Und es gibt halt verschiedene Ansätze und einer davon ist der Ansatz um ein Team von Young Live. Also LV ist einfach der Nachname, schwierig für mich auszusprechen, von der Tianjin Universität of Technology in China. Und die haben eine implantierbare Batterie, die aber nicht ausgetauscht werden muss, entwickelt, weil sie auf körpereigene Ressourcen setzt. Und zwar wird nämlich der Akku mit dem Sauerstoff aus unserem Blut betrieben.
Ach, mit Sauerstoff. Das ist ja spannend.
Das ist super, super spannend.
Ich hätte erst an Wärme gedacht irgendwie.
Ja, da gibt es ja so einige Entwicklungen.
Genau. Und das ist jetzt aber der neueste Ansatz, weil es gibt ja einfach eine kontinuierliche Sauerstoffzufuhr.
Hoffentlich.
Im Körper, genau. Also wenn alles so funktioniert, wie es soll. Und also wenn wir die kontinuierliche Sauerstoffzufuhr im Körper nutzen können, dann wird die Lebensdauer der Batterien eben nicht begrenzt durch die Ressourcen, die da drin gespeichert sind.
Mhm.
Und die Idee ist halt, dass die Elektroden, die eingesetzt werden, elektrochemische Reaktionen mit dem körpereigenen Sauerstoff eingehen, weil anders kann man ja keine Energie gewinnen. Also, wir brauchen eine Anode und eine Kathode, damit es funktioniert. Und die Anode ist in dem Fall aus einer Natriummetalllegierung mit Gallium und Zinn gemacht. Und die Kathode ist ein Katalysator quasi aus porösem Gold. Also sind zwei verschiedene Metalle, die genutzt werden. Und die Kathode soll eben den Sauerstoff letztendlich dann aufnehmen. Und zwischen den beiden Elektroden platzieren sie eine Membran. Und um die Batterie zu schützen, haben sie dann eben noch einen Film aus so einem Biopolymer drumherum gepackt. Also es ist quasi zweimal Metall, Membran einfach, ne? Dazwischen ist, und drumherum ja, gewickelt. Straightforward. Ne? Super easy.
Ja, zusammen, kann man zusammenklöppeln und dann einfach, genau.
So. Und dann der Anode wird Natrium zu Natriumionen oxidiert.
Uiuiui.
Die dann durch die Membran zur Kathode wandern und parallel wandern die an der Anode frei gewordenen Elektronen über den Stromkreis zur Kathode. Mhm. Und da reagieren die dann eben zu Natriumoxid mit dem Sauerstoff. So. Und bei dieser Reaktion wird Energie frei.
Ja.
Und die Energie ist die Energie, die wir brauchen. Wenn euch das genau interessiert, wie es funktioniert, ihr findet die ausführliche Information mit dem Paper tatsächlich und den Bildern dazu auf Ko-fi.
Auf unserem Ko-fi. Ja, ich meine, so funktionieren ja die meisten Batterien oder also die meisten Kreisläufe heutzutage. Nur man ändert dann halt, welche Stoffe, wo, wie, mit welcher Legierung und welchem Zeug da.
Genau, weil das Besondere hierbei ist halt, dass die verwendeten Materialien eben mit dem menschlichen Körper kompatibel sind. Das ist in verschiedenen früheren Studien schon getestet worden und das weiß man, konnten die drauf bauen, sodass keine Entzündungen hervorgerufen würden oder auch keine unerwünschten Reaktionen. Und sie haben halt natürlich diese Prototypen erstmal bei Ratten unter die Haut implantiert und geguckt, was passiert. Und die haben keine Entzündungsreaktionen gezeigt und die Blut- und Gewebeuntersuchungen waren total unauffällig. Und die Nebenprodukte bei dieser Stromerzeugung, weil natürlich gibt es immer Nebenprodukte, also die Natriumionen und auch geringe Mengen von Wasserstoffperoxid zum Beispiel, die haben den Stoffwechsel überhaupt nicht gestört von den Nagern und sind einfach von dem Körper abgebaut worden.
Okay.
Ja,
und die haben auch die Leber und die Niere von den Tieren angeguckt und es gab überhaupt keine Auffälligkeiten.
Okay, ich meine, das sind wahrscheinlich wirklich sehr geringe Mengen, weil aber halt auch die Energiezufuhr für die meisten Geräte, die im Körper verbaut werden, auch wirklich super gering ist. Ne? Also zum Glück. Ne,
man braucht nicht super viel. Ja. Aber es ist tatsächlich auch so, dass die Wunde durch das Einsetzen des Implantats super problemlos geheilt ist. Und um die Batterie herum hat sich sogar das Gewebe regeneriert. Also die Blutgefäße haben sich wieder hergestellt. Und das zeigt auf jeden Fall, dass es im menschlichen Körper auch kompatibel sein sollte. Und interessanterweise wurde aber festgestellt, dass die Batterien erst so nach 2 Wochen nach dem Einsetzen eine stabile Spannung erzeugt haben.
Okay.
Zwischen 1,3 und 1,4 Volt konnte man da messen. Die maximale Leistung betrug 2,6 Mikrowatt pro Quadratzentimeter. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt.
Ja.
Die Leistung von diesem Prototypen reicht noch nicht aus, um Herzspritmacher zu betreiben, aber zeigt, dass eben die Stromerzeugung aus körpereigenem Sauerstoff grundsätzlich möglich ist. Und die interessante Frage ist jetzt ja, warum dauert es 2 Wochen, bis der Strom überhaupt erzeugt wird? Und es hat sich herausgestellt, dass eben die Wunde Zeit gebraucht hat, um zu heilen. Und damit sich die Blutgefäße eben um die Batterie herum regenerieren konnten und den Sauerstoff und überhaupt liefern konnten, was ja total Sinn ergibt. Also die Batterie bezieht ja den Sauerstoff aus dem Blut und wenn da die Gefäße nicht funktionieren und so weiter. Und das ist natürlich auch interessant, weil man kann dadurch eventuell ja sogar feststellen, wie die Wundheilung funktioniert.
Ja, ein bisschen auf jeden
Fall. Also durch das Einsetzen, weil man halt sehen kann, okay, weil man's quasi wird da schon Sauerstoff sozusagen benutzt, um Energie freizusetzen. Und die wollen jetzt halt auch noch Folgestudien draus machen, die auch total viel Sinn für mich ergibt. Und zwar erstens natürlich, um die Stromerzeugung zu verbessern.
Ja, klar.
Und dann aber eben auch, ob sie für die Krebsbehandlung eingesetzt werden könnten, diese Batterien, weil die Tumorzellen sind ja empfindlich auf Sauerstoff. Und eventuell kann halt die sauerstoffverbrauchende Batterie dazu beitragen, den Krebs auszuhungern. Also der Krebs lebt ja von verschiedenen Sachen, aber er ernährt sich halt unter anderem durch den Sauerstoff.
Du meinst, weil der abgegriffen wird und dann gar nicht erst dahin kommt?
Genau, also man würde sozusagen die, das sagen sie halt. Also das ist deren Approach, das findet man auch in dem Paper tatsächlich. Und es ergibt insofern Sinn für mich, dass man ja auch, wenn man krebserkrankt ist, möglichst zuckerarm essen sollte und so, um halt wenig Energie, also schnelle Energie sozusagen für die Tumore zu liefern, aber halt sich auf Proteine und so weiter stützen sollte, weil die halt für die Tumore schlechtere Nahrung darstellen und so weiter. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man tatsächlich, wenn man den Sauerstoff durch ein lokales Implantat abgreift, dass der Tumor das halt nicht so witzig findet. Und
Tumore sind generell auch, ich sag jetzt mal, sensibler, was Sauerstoff angeht, als alles andere, was sozusagen sonst durch diesen, durch diese Stromerzeugung abgebaut wird sozusagen. Also wenn du jetzt so ein Implantat im Kopf hast und wie du meintest, der ja quasi dann von mit Sauerstoff ja erst dann funktioniert und was abgräbt, würde das aber im Gehirn zum Beispiel jetzt keine negativen
Folgen. Ja, das hatte ich mich auch gefragt. Also wie viel Sauerstoff fehlt dem Körper?
Genau, also ich kann es nicht genau sagen, wie da die Idee ist. Meine erste Überlegung wäre jetzt gerade, vielleicht würde man halt die Batterie tatsächlich in den Tumor setzen, damit halt im Tumor selbst das abgegriffen werden würde. Und beim Menschen sitzt ja quasi die Batterie für den Herzschritt, die kann man ja quasi beliebig irgendwo hinsetzen. Hauptsache, die liefert dann ihren Strom
Hauptsache,
halt an den.
Sauerstoff kommt hin.
Genau, ja, genau. Und es gibt dann eine Verbindung von der Batterie zu dem Herzschrittmacher, aber es muss ja nicht im Herzen drin sitzen. Insofern wird dann die Energie halt vielleicht irgendwo in einem Unterhautgewebe oder so geklaut. Ne? Also das ist so, und da ist es dann wahrscheinlich einfach nicht so relevant.
Das heißt, man könnte auch einfach sagen, okay, man setzt das diese Batterie in den Oberschenkel irgendwie oder irgendwo, irgendwo die Haut hat.
Dann hast du halt aber wahrscheinlich Kabel Körper, Oberschenkel. Also ja, genau.
Also so sinngemäß. Also, ja. Genau, ja. Könnte ja sein, ja.
Also ich weiß nicht genau, wo man das beim Menschen sinnvoller machen würde, aber ich schätze halt auch irgendwo auf die Brust oder so. Also unter die Haut auf der Brust oder sowas, ne? Also, weil die Brustmuskulatur ist ja auch ein großer Muskel und ich schätze, dass da viel Sauerstoff verbraucht wird und dass da viel Sauerstoff auch hinkommt. Also am besten wäre es ja wahrscheinlich, in ein Gebiet zu setzen, was ohnehin gut durchblutet ist und nicht in ein Gebiet, wo schlechte Durchblutung stattfindet.
Warum nicht einfach in die Luftröhre?
Ja, also, ne, gerne in die Luftröhre. Das ist natürlich jetzt alles sehr pseudomedizinisch, weil das jetzt so. Aber an sich finde ich die Idee eigentlich ganz cool.
Ja, ist interessant, ja.
Weil mein erster Gedanke, als ich es gelesen habe, war halt auch so, hä, wir brauchen den Sauerstoff doch, warum?
Ja gut.
Ne. Aber so viele wird es halt eben nicht sein.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Und wenn das funktioniert, hast du halt so ein bisschen so dein.
So ein eigenes Kraftwerk.
Genau, ein eigenes Kraftwerk. So. Und du hast, also prinzipiell ist der Körper ja sein eigenes Kraftwerk auch auf eine gewisse Art und Weise. Wenn man jetzt nur von Sauerstoff leben könnte, dann schon, ne? Ja. Also, fand ich eigentlich ganz spannend. Ich finde das Paper, wie gesagt, auf Ko-fi.
Wenn man jetzt quasi so ein Ding auch einfach, also wenn man jetzt irgendwie Strom erzeugen kann im Körper und das dann gezielt irgendwo einsetzen kann, dann könnte man sich doch auch überlegen, dass zum Beispiel, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, eine Unterversorgung irgendwie von Zucker hat oder sowas, dass dann irgendwas, dass man irgendein anderes Gerät im Körper hat, was auch Strom braucht und das dann irgendwie andere Dinge synthetisiert oder so, oder dass es quasi auch so ein Organ dann ersetzen könnte, zum Beispiel.
Du meinst so eine Art kleine Factory, die im Körper drin sitzt, die auf Signale reagiert.
Ja, genau. Und dann kann man irgendwas aus körpereigenen Stoffen dann so synthetisieren oder so. Das ist doch dann vielleicht.
Ach so, dass man quasi, tatsächlich so kleine kleine angepasste Stoffwechselfabriken zum Beispiel oder so.
Ja, ich habe sogar auch gedacht, der umgekehrte Fall ist ja auch interessant, dass du ja vielleicht Sauerstoff synthetisieren möchtest, wenn eine Sauerstoffunterversorgung vorliegt. Ne? Also stell dir vor, du hast einen Atem setzt aus und dann kannst du vielleicht aber durch elektrisch betriebene Sachen quasi noch Sauerstoff produzieren im Körper, der dann das Gehirn
brauchst
wachhält.
Aber jetzt nach diesem Modell brauchst du ja den Sauerstoff, um erstmal einen Strom.
Ja, aber dann änderst du halt die Legierungen und sonst was und dann ist nicht Sauerstoff der Partner, sondern irgendwas anderes, CO2 zum Beispiel.
Ist Sauerstoff.
Nee, Kohlenstoffdioxid ist nicht Sauerstoff.
Nee, aber CO2.
Genau, nimmst zum Beispiel CO2 und versuchst da irgendwie H2O, sag ich schon, auch Wasser. Sehr gut.
Okay, wir kommen
mit allem durcheinander. Genau, aber ne, also könnte man ja auch überlegen, man kann ja durch verschiedene Reaktionen verschiedene Reaktionspartner da freisetzen und dem Körper zuführen. Interessant. Weil ich hatte eigentlich gedacht, die vielversprechendste Batterietechnik arbeitet momentan mit Wärme ganz viel. Ne? Also da gibt es ja wirklich Sachen, die zum Beispiel hier Variables, ne, so dass du so T-Shirts oder Pullis hast, die allein dadurch, dass du dich bewegst, so viel Reibung oder statische statische Aufladung produzieren, um halt Batterien oder Geräte anzutreiben. Das gibt's ja und da wird auch sehr viel gemacht.
Ja, also es gibt tatsächlich weitere Projekte, wo halt die Energie aus den Herzschlägen selbst gewonnen wird.
Auch spannend, ja.
Was irgendwie voll krass
ja,
ist.
Ja, vielleicht wahrscheinlich so piezoelektronisch.
Ja,
ne?
Und dann gibt es auch noch eine Batterie, die durch eine Mini-Brennstoffzelle betrieben wird, wo halt körpereigene Glucose gespalten wird, um den Strom für Implantate zu liefern.
Guck mal, ist viel besser. Kannst du deine Zuckerreserven abbauen, um deine Energie zu versorgen. Nur
bei mir sollten sie einfach das Insulin, was ich zu viel habe, benutzen.
Ja, deswegen sage ich.
Ja,
aber
es wäre geil, wenn man das alles nutzen könnte, was der Körper
ja, so
sowieso
kleine
irgendwie Boxenkörper, hat.
Die das
ja,
alles macht.
Dann,
ja.
Ja, oder wenn man einfach so Gedankengänge so unnötig.
Ja, die kommen dann gar nicht mehr an, ne? Die werden direkt abgegriffen.
Genau, die werden
umgebaut.
So richtig unnötige Train of Thoughts, die dann einfach
Wird dann auch eine Batterie und dann.
Ja, genau.
Das wäre lustig.
Okay. Sehr gut. Ja, spannend. Ist auch ganz interessant. Da sind schon wieder jetzt einige Themen gefallen, die bei mir so ein bisschen auch in meinen Beitrag reinkommen. Diese Woche fand ich es total schwer, mich auf ein Thema einzuschießen.
Ich habe schon geschimpft mit Tim.
Ja, weil ich habe wirklich voll vieles entdeckt, was aus verschiedensten Bereichen kommt und was mich total interessiert. Also deswegen habe ich mich dazu entschieden, heute mal ein bisschen Recent Science News zu machen.
Timmys Potpourri.
Ja, wenn jemand von euch noch Zeit hat, einen Jingle zu machen, könnt ihr es machen. Erstmal, bevor ich mit den Themen anfange, viele Grüße gehen raus an die Leute, die am letzten Wochenende, am Osterwochenende auf Google Maps so gut wie alle Einträge, die mit der CDU zu tun haben, genommen haben und
so
die Texte
lustig.
Und Namen angepasst haben. Die wurden nämlich alle gegendert. Mal mehr und mal weniger sinnvoll.
Ja,
und wahrscheinlich vermutlich als Reaktion auf die neue Gesetzgebung in Bayern. Die Bundes-CDU prüft jetzt rechtliche Schritte. Ich fand es auf jeden Fall sehr lustig.
Oh, ich hasse die.
Jedenfalls, ich möchte starten mit einer Anknüpfung an mein Thema vom letzten Mal, da ging es ja um Nierentransplantationen und am Ende auch von Hanna so ein bisschen reingebracht, Lebertransplantationen von Schweinen in dem Fall. Und schon seit ein paar Jahren gab es Forschung vor allem an Tieren dazu, dass man Leberzellen nehmen kann und die kannst du in Lymphknoten injizieren. Und wenn man Leberzellen in Lymphknoten injiziert, dann wachsen dort sozusagen Miniaturlebern heran.
Ei.
Hilfe aber zusätzlich zu den Lymphknoten? Oder sind die Lymphknoten dann nicht mehr usable?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt in der Schnelle nicht geguckt.
Okay,
ich glaube, die sind noch nutzbar. Ich glaube, die bekommen so eine Art, das ist so für die wie so eine Art Biotop, wo sie gute Nährstoffe und so
okay.
bekommen.
Weil also Lymphknoten sind ja wirklich richtig relevant.
Ja, aber also die Leber auch.
Ja, klar, ja. Aber ich meine, das wird oft unterschätzt.
Ja.
Und manchmal ignoriert man auch die Existenz vom lymphatischen System und denkt, das wäre Humbug. So wie ich bis vor 2 Jahren oder so.
Das stimmt. Ja, aber also diese Geschichte, dass das geht und dass man das machen kann, also Leberzellen in Lymphknoten heranzüchten und die dann Miniaturlebern werden, das weiß man schon länger.
Kann man die dann ernten?
Die übernehmen dann auf jeden Fall die Arbeit tatsächlich von der kaputten Leber und können, also so hat man es in Mäusen gemacht und auch in Schweinen, etwa 70% der Originalgröße erreichen, was schon massiv ist. Hast du schon mal eine Leber gesehen? Also die sind ja echt groß.
Ich habe tatsächlich schon mal eine Leber in der Hand gehabt, eine menschliche, die sind riesig.
Wow.
Tatsächlich war das 2018 sogar Inhalt von einer Folge von Grey's Anatomy, dass man das machen kann. Aber am 25. März, also letzte Woche, wurde jetzt zum ersten Mal das Verfahren an einem Menschen durchgeführt im Rahmen einer Studie, bei der 12 Menschen mit Leberversagen im Endstadium sich freiwillig dazu gemeldet haben, das zu testen. Wenn es klappt, dann könnte man halt auch ohne Transplantationen, weil Transplantation ist ja wirklich ein Riesending, egal ob das jetzt aus Schweinen kommen soll oder von Menschen.
Ja, aber wessen Leberzellen injiziert man denn dann?
Ich glaube, du kannst die...
Weil wenn du die von deiner kaputten, hast du eventuell ja dann eine kaputte Leber.
Ja, dann guckst halt, dass du noch gesunde Teile nimmst.
Ja,
auf jeden Fall, also das waren jetzt verschiedene Sachen. Die einen haben gezeigt, dass diese Lebern, die dort wachsen, selber halt viel Funktion übernehmen. Andere haben gesagt, quasi die gesunden Leberzellen, die dort anreifen, die wandern dann zu der kaputten Leber und können dort die Heilung verbessern.
Ist das so oder ist das, also
das
wurde
hat man
das
in,
festgestellt?
In Schweinen zumindest.
Du hast jetzt gerade so auf deine Axilla gezeigt, also deine Achsel, weil da sitzen ja große Lymphknoten auf jeden Fall. Waren das die Lymphknoten, in denen das gemacht wurde?
Das weiß ich nicht, welche
okay,
sie
das war jetzt
haben.
Einfach nur von dir.
Von mir selber, okay, weil ich mir überlegt habe. Das ist das Spannende. Das wurde jetzt gemacht, wie gesagt, letzte Woche und es gibt jetzt halt keine Ahnung, weil wir müssen jetzt einfach darauf warten, was das Ergebnis ist. Die erste Person, es werden 12 Leute insgesamt, mit denen man das macht. Und jetzt muss man einfach schauen, ob das funktioniert oder nicht.
Aber stell dir mal vor, 70% von deiner Leber.
Ey, dann wächst dir hier so ein Riesenknödel.
Ja, genau. Krass, also ich meine, das ist wahrscheinlich das kleinere Übel, als wenn du halt an Leberversagen stirbst. Hm. Aber trotzdem hätte ich jetzt, also ich überlege halt gerade, welcher Lymphknoten da der sinnvollste
ist. Jetzt ist die Frage, wächst dann an einem Lymphknoten tatsächlich eine Leber in der Größe von ursprünglich 70% oder verteilt sich das irgendwie im ganzen Körper, dass du an den diversen Lymphknoten einfach die Menge an 70% einer, also dass es im ganzen Körper quasi verteilt ist.
Ja, wie gesagt, also ich glaube einerseits können, also was ich dazu gelesen habe, ist, dass um diese Miniaturlebern, und die sind wahrscheinlich normalerweise nicht 70%, aber können halt bis zu 70% groß sein, da entwickelt sich halt wirklich Gewebe und neue Blutgefäße und solche Sachen, die halt dafür sorgen, dass dieses Organ, dieses neue Organ dort benutzt wird.
Es ergibt für mich ja insofern schon Sinn, dass ich halt einen Teil der Leber ja auch regenerieren kann, wenn man, deswegen funktionieren ja Lebertransplantate ja überhaupt halbwegs, wenn man halt einen Teil der eigenen Leber abgeben kann, weil sich die eigene Leber nicht komplett, aber ein Stück weit halt wieder regeneriert. Insofern ist es jetzt nicht super verwunderlich.
Genau. Und ich glaube, es ist, also wo man glaube ich nachher hin möchte, ist, dass vor allem das Gewebe, das dort in den Lymphknoten entsteht, die Heilung der noch kaputten Leber quasi oder ein bisschen Funktionalität wieder zurückbringt, damit die Menschen halt wieder ein lebenswertes Leben oder mit einer lebenswerten Leberfunktion leben können. Auch hier werde ich euch den entsprechenden Artikel in Kofi reinpacken und wechsle dann, weil, also wie gesagt, ich wollte nur so leicht zusammenfassen, drei Themen. Zweites Thema, wir wechseln ins nächste Thema. Da gehen wir weg von der Leber, aber nicht zu weit weg. Wir gehen zu Babys.
Körper. Achso.
Ja, wir gehen zu Babys. Da hat nämlich eine aktuelle Studie gezeigt, dass Babys, die nur 2 Wochen alt sind, also fresh out of the womb, sich anscheinend daran erinnern können, welche Kinderlieder und sogar welche Kindergedichte sie gehört haben, während sie noch im Bauch waren.
Zu dem Zeitpunkt können sie es, also 2 Wochen nach der Entbindung können sie sich sozusagen, wenn man da die Erinnerungsleistung misst, können sie sich an die Sachen erinnern.
Die Studie, die ich jetzt gelesen habe, da haben sie 24 Babys gehabt und da haben sie Hirnströme gemessen, wenn Twinkle Twinkle Little Star vorgespielt wurde. Bei 12 von ihnen haben die Eltern im letzten Trimester der Schwangerschaft regelmäßig das Lied halt gespielt. Und in einer neuen Studie haben sie das halt auch mit Gedichten gemacht, die halt keine Musik hatten. Da ging es dann quasi nur um Rhythmus und
Stimmfarbe vielleicht.
Genau. Und bei der anderen Hälfte hat man es halt nicht gemacht und das hat man wohl deutlich auf den Hirnscans gesehen. Und das Ganze ist noch ein bisschen komplizierter. Man hat sich halt angeschaut, wie verändert der Song sein muss, damit das Baby also diese Gehirnareale hat und so weiter und so fort. Also das ist schon ziemlich involviert. Ich habe da auch mehrere Studien, die ich euch ins Kofi verlinke. Und dann wurden noch so Sachen gemacht, wie man hat versucht abzuleiten, wie fortgeschritten oder halt verhindert die Sprachentwicklung bei dem Kind ist und ob man da Vorhersagen machen kann, ob das Kind quasi eine bessere Sprachentwicklung haben wird im Laufe des Lebens und so weiter. Packe ich euch alles ins Kofi rein. Wichtig daran erstmal, man konnte nachweisen, dass das halt schon Sachen, die passieren, wenn das ungeborene Kind noch im Bauch ist, dass das auf jeden Fall Sachen aufnimmt und die Einfluss haben auf die Entwicklung des Sprachsystems oder und auf die Erinnerung und so weiter.
Okay, ich meine, es ergibt ja insofern Sinn, dass die Kinder ja auf jeden Fall auf die Stimmen reagieren, die sie halt durch die Bauchdecke gehört haben.
Ich glaube, es war in einem anderen Zusammenhang, wo wir darüber gesprochen haben, dass Kinder ja die Stimme der Mutter quasi aus Tausenden erkennen können und so weiter.
Ja.
Aber da ging es, glaube ich, um Teenies. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, aber die Teenie-Studie war ja die, dass Teenies
das
Mutter
ausblenden
eben
nachher.
Nicht mehr hören.
Doch, die erkennen das noch, aber die blenden halt den Inhalt aus.
Genau,
das ist aber auch schon ewig her, oder?
Das ist vielleicht.
Nee? Okay, gut. Ja.
Naja, aber auch hier alles im Kofi. Und zu guter Letzt, gehen wir zum letzten Teil, gehen wir weg von Menschen und ab nach Paris. Da sitzt eine Forschungsgruppe, die hat eine neue Art Glasbeschichtung vorgestellt, die mehrere Probleme lösen soll. Fenster an sich sind ja ziemlich toll. Ich mag Fenster, weil sie Licht reinlassen und man kann rausgucken. Problem ist allerdings auch, dass wenn Sonne auf der anderen Seite ist, ne, dann wird es auch gerne mal sehr warm auf der Innenseite, weil die Wärme, die kommt dir halt trotzdem an. Und Die Frage ist jetzt, könnte man nicht sowas machen wie Sonnenbrillen, die dafür sorgen, dass vor allem halt wärmende Strahlung gefiltert wird und nicht reinkommt? Das Problem daran ist ja, ihr kennt das vielleicht von den eigenen Sonnenbrillen, man will eigentlich keine getönten Fenster haben, weil dann wird es wieder dunkel, das ist ja auch blöd.
Ja, außerdem will man ja vielleicht auch ein bisschen Wärme haben, vor allen Dingen.
Ja,
also
kontrollierte Wärme. So.
Ja, genau. Ja.
Mhm. Und was man halt bisher gemacht hat, ist, man hat so Beschichtungen entwickelt, die versucht haben, das Problem zu lösen und die waren halt entweder zum Beispiel tönend oder haben halt die Farbe stark verändert.
Da habe ich auch sofort dran gedacht.
Ja, oder sie waren halt nur halb hilfreich, weil die total abhängig davon waren, wie der Einfallswinkel von der Sonne war. Also meistens haben sie halt, wenn man sich so ein Fenster an der Wand vorstellt, also die Sonne steht selten so, dass sie perfekt 90 Grad reinscheint. Ja, meistens hat sie ja einen Winkel.
Fast nie. Ja,
ja. Und meistens waren diese Beschichtungen haben nur dann gut funktioniert, wenn die Strahlung genau gerade drauf fiel.
Ja, das ist ja Quatsch.
Genau. Und jetzt vor einem Monat eben wurde im Journal Cell Reports Physical Science ein Paper veröffentlicht, das die Arbeit aus Frankreich zeigt, die jetzt wohl eine brauchbare Lösung gefunden haben soll. Auch hier könnte man jetzt anfangen, wie du, über ganz viele Legierungen und verschiedene Ebenen und die Reihenfolge und so zu reden. Was die gemacht haben, die haben Quantencomputer benutzt, um eine perfekte Reihenfolge zu finden.
Ja,
so,
ja, genau.
Ja, Quantum Annealing heißt das.
Die perfekte Reihenfolge.
Dich haben die benutzt?
Ja, ich bin doch ein
Quantencomputer. Du bist ein Quantencomputer?
Okay. Oh, yeah,
yeah. Ich lasse das mal so stehen. Jedenfalls, die haben eine brauchbare Lösung gefunden und in Tests soll die neuartige Beschichtung die Temperatur um 5 bis 8 Grad Celsius reduziert haben. Und das ist schon massiv.
Also die Temperatur
im Vergleich zu
der Strahlung oder die Temperatur im Innenraum?
Im Innenraum.
Ah.
Also, das heißt, du hast einen Raum, da lässt du die gleiche Sonne oder das gleiche Licht reinscheinen wie in dem anderen Raum.
Ja.
Nur einmal hast du normales Glas, einmal diese neue Beschichtung drauf. Und in dem anderen Raum, also mit dem neuen Glas, ist die Temperatur 5 bis 8 Grad Celsius geringer. Und das ist natürlich krass. Das ist natürlich
ja,
und die sagen natürlich, das Wichtigste daran ist, gleiches sichtbares Licht. Du hast quasi kaum eine Veränderung von dem, was du siehst.
Mhm.
Wenn du durch das Fenster durchguckst. Und das ist natürlich das Spannende. Und damit könntest du wahnsinnig viel Energie sparen in Ländern, in denen du halt aktiv Zimmer kühlen musst im Sommer und
ja,
so.
Ja, oder so wie bei uns jetzt.
Ja, ihr
oder
habt ja
auch
so viel Gefenster und so viel Licht da rein.
Ja, wir haben sehr viel Fläche, das stimmt. Und da würde das schon extrem was ausmachen. Ja. Und das sind meine Recent Science.
Vielleicht solltest
Topics.
Du das mal an unseren Vermieter schicken, damit er dir wieder nicht antwortet.
Das stimmt. Oder er antwortet mir mit sehr geehrte Frau Tim.
Sehr geehrte Frau Tim.
Okay. Ja. Aber ja, das waren jetzt meine Recent Sachen. Das Ding ist halt, zu all diesen einzelnen Themen könnte man super viel erzählen und super genau reingucken.
Also das mit der Leber, da bin ich schon enttäuscht, dass ich da jetzt nicht noch mehr Infos habe.
Deswegen.
Ja, kriegst du.
Deswegen, Hanna, folg uns doch auf
ko-fi.org/dbinwb.
Ne, da verlinke ich dir die Sachen rein, verlinke ich dir. Ich verlinke die da rein.
So wie der Fluss, oder?
Ja, ran. Ja, aber das fasst so ein bisschen meine letzten zwei Wochen Science News zusammen.
Science News, okay.
Ja.
Warum machen wir denn dann nicht einfach weiter mit Space News?
Space.
Ich hatte es mir, als ich mir meine Notizen geschrieben hat, dachte ich mir, ich hoffe einfach, dass ihr wieder mitmacht und ich bin sehr froh, dass ihr auch wieder an diesem Jingle beteiligt wart.
Hey, Dirk, du kannst auf uns zählen, Dirk.
Ja, auf uns kannst du zählen.
Siehst du.
Wie eine Uhr.
Die mit bluteigenem Sauerstoff betrieben wird.
Nee, man hat jetzt die genaueste Uhr jemals entwickelt. Aber Dirk, erzähl doch lieber mal was über Space.
Space. Am Wochenende wird es eine Sonnenfinsternis geben in Nordamerika. Yes,
yep.
Davon haben wir jetzt hier in Europa nichts. Also so ein paar Ausläufer soll man wohl in Portugal und also jetzt hier die Azoren und das Alter so ein bisschen mitbekommen. Aber hauptsächlich das große Ding ist sozusagen Nordamerika. Und zwar am 8. April, jetzt am Samstag, geht's los, 19 Uhr ungefähr deutscher Zeit. Je nachdem, wann das halt jetzt wo ist, ist das andere Ortszeit. Aber es geht los an der Westküste Mexikos und das geht dann bis an die Ostküste Kanadas. Also es zieht sich wirklich einmal komplett
durch die USA. Ja, ist eigentlich eine schöne Strecke, muss man sagen.
Durch. Ja. Also es ist wirklich so schön, dass wirklich viele das auch mitbekommen. Also es gibt Städte, die davon richtig betroffen sind. Das ist Dallas und Indianapolis, wo ganz viele Leute wohnen und die dann auch so richtig schön davon was mitkriegen. Jetzt ist es ja so, bei Sonnenfinsternissen unterscheidet man ja, gibt es ja unterschiedliche Arten. Es gibt einmal die totale Sonnenfinsternis, dann gibt es einmal die ringförmige Sonnenfinsternis und dann gibt es die partielle Sonnenfinsternis. Und bei einer totalen Sonnenfinsternis ist der Abstand zwischen Erde, Mond und Sonne so, dass sie sich, also erstmal natürlich, dass sie sich in Reihe befinden, sonst gäbe es ja keinen Schatten, der geworfen werden kann. Und der Mond, der verdeckt die Sonne komplett, sodass es tatsächlich einen echten Kernschatten gibt, der seine Bahn dann in diesem Fall auf die, über die Erdoberfläche ziehen kann.
Und das war doch das, was wir 2000?
Nee, das war 99
tatsächlich. 99.
Daran erinnere ich mich noch, da stand ich auf dem Schulhof.
Ich stand am Bodensee.
Und ich stand in unserem Garten. Aber also, da kommen wir gleich auch noch zu.
Schule?
Das war in den Sommerferien, glaube ich.
Ja, vielleicht.
Baden-Württemberg hat immer sehr spät Sommerferien. Das war irgendwann im August, glaube ich, oder so.
Ja, vielleicht war ich auch
ja,
im Ort.
Genau.
Wie auch immer.
Auf jeden
aber das
Fall,
war eine totale Sonnenfinsternis.
Ja. Das
in
war eine totale Sonnenfinsternis, genau. Und so eine totale Sonnenfinsternis ist halt besonders schön, weil man dann die Korona der Sonne sieht. Das ist, wenn der Mond sich vor der Sonne befindet, ist dann tatsächlich wirklich wie so ein Kranz, der sich bildet und so Zacken durch die, ja, die Sonnenstrahlen, die da quasi so abstrahlen von der Sonne. Und das bildet halt so einen schönen Kranz und auch
ein
die
Krönchen.
Krönchen. Und die Coronaviren, die kennt man jetzt ja natürlich auch leider. Und die haben ihren Namen auch dadurch, dass diese Spikes an dem Virus auch so ein Kranz und so, das so ein bisschen
ja,
wie so eine
Krone
ist,
halt,
sich
ja.
ähnelt. Genau. Auf jeden Fall
Krone
ist das
heißt ja auch nur Krone. Also das lateinische
genau.
Wort für Krone.
Ja, genau.
Oder? Latein? Wahrscheinlich
ja.
Latein.
Es ist Latein, genau, richtig. Hm. Auf jeden Fall ist das die totale Sonnenfinsternis. Das ist die, weiß ich, die coolste, würde ich mal sagen. Da gibt es noch
echt?
Die, ja, ich finde es schon.
Ich finde, die ringförmige klingt eigentlich geiler, wenn du da wirklich so einen Ring drumherum hast. Ist doch cool.
Ich habe auch noch keine ringförmige gesehen. Die ist so ein bisschen anders. Also gleich natürlich auch, dass wieder Erde, Mond und Sonne in Reihe geschaltet sind sozusagen. Da ist aber der Mond relativ gesehen näher an der Sonne dran, sodass halt der Mond nicht die Sonne komplett bedeckt, sondern nur ein Teil davon und man sieht dann auch nicht wirklich so die Corona, sondern einfach die Oberfläche von der Sonne, wie sie dann halt trotzdem strahlt. Aber das ist sowas, was eigentlich auch jetzt wirklich nicht so oft passiert. Also in Deutschland das letzte Mal 1847 und das nächste Mal 2082. Also das haben wir noch überhaupt nicht mitbekommen und kriegen wir vielleicht auch sogar, weiß ich nicht, in 60 Jahren. Ja. Doch, könnten wir vielleicht noch mitkriegen.
Ja.
Genau, das gibt es auf jeden Fall auch. Und das, was wirklich sehr häufig oder häufiger auf jeden Fall passiert, das sind die partiellen Sonnenfinsternisse. Da ist einfach so, dass der Mond nur einen Teil von der Sonne bedeckt. Und da war die letzte 2022 im Oktober in Deutschland.
Ja.
Und das, ich glaube, im Jahr davor, 2021, gab es in Deutschland auch eine und die habe ich mir durch mein Teleskop angeguckt mit so einem.
Ich habe mir eine durch mein Handy angeguckt.
Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann, glaube ich, wenn man ein Handy draufhält irgendwie, dann sieht man in so einem ganz leicht versetzten, unten links so die ganz, ganz kleine Sonne, wie sie quasi dann so von dem Mond verdeckt wird leicht. Oder ich glaube, mit einer CD gibt es auch noch irgendwie sowas, was man machen kann. Aber das, was wirklich sicher ist, ist, das sind immer diese Brillen, die man dann immer hinterhergeworfen bekommt. So, oder eine hier vom Schweißen gibt es teilweise auch so Glas, was man auch, glaube ich, sehr ruhigen Gewissens nehmen kann.
Ja, Hauptsache nicht direkt reingucken.
Nee, das sollte man auch tatsächlich nicht, also in jeder Sonnensituation sollte man nicht so richtig direkt in die Sonne gucken.
Ja, ich glaube, der Newton hat das gemacht. Ich glaube, der fand das total geil. Einfach
ja, und Donald Trump hat das auch gemacht.
Ja gut. Ja.
Okay, das ist ein dummer Vergleich, genau. Ja, aber wie gesagt, die letzte totale Sonnenfinsternis, das war 1999 und die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland ist halt leider auch dann erst 2081. Die nächste partielle ist dann aber wieder am 29. März 2025, also in weniger
nächstes
als einem Jahr.
Jahr.
Das kann man sich wirklich sehr, sehr schön angucken und mit einem Teleskop und so einem Sonnenschutz ist das nochmal cooler, wenn man dann echt. Also man sieht dann auch einfach, wie der Mond, also dass der Mond auch komplett so eine Struktur hat und sowas. Das ist einfach sehr, 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 sehr cool. Ja.
Dirk, machen wir dann Sonnenfinsternis-Party bei dir, oder?
Das, wenn ihr am 29. März nichts vorhabt, können wir das gerne machen, ja.
Ja.
So, jetzt wäre es ja aber nur langweilig, wenn man sich das angucken würde. Jetzt hat die NASA was ganz Besonderes vor. Und zwar wollen die vor, während und nach der Sonnenfinsternis Raketen in die Atmosphäre schießen, um zu analysieren, wie sich die Ionosphäre, also das, was zwischen 90 Kilometer über der Oberfläche und 500 Kilometer über der Oberfläche befindet, auf diese fehlende Strahlung der Sonne reagiert. Dort befinden sich ja eigentlich Teilchen, die durch die Sonne ionisiert wird, das heißt, die dadurch eine Ladung bekommen. Und wenn jetzt der Mond sich vor die Sonne schiebt, dann verschwindet natürlich jetzt erstmal diese Strahlung. Und was das tatsächlich für die Ionosphäre bedeutet, das wollen die WissenschaftlerInnen der NASA jetzt dann am Samstag messen, auch mit diversen anderen Dingen. Also die wollen da Raketen hochschießen, haben da Wetterballons, um halt sicherzustellen, dass da die Verbindung zwischen den Geräten herrscht oder dass es da eine Verbindung gibt. Und man möchte da einfach analysieren, ob die Ionosphäre oder welchen Einfluss die Ionosphäre auf die globale Kommunikation mit unseren Satelliten hat. Also wenn die Ionosphäre zum Beispiel irgendwie durch irgendwelche externen Einflüsse irgendwie beschädigt wird oder beeinflusst wird, inwieweit das unsere Satelliten
durch einen Sonnensturm zum Beispiel vielleicht oder sowas.
Zum Beispiel, oder durch irgendwelche Menschen, die da irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Atombomben oder so, weiß ich nicht, in der Ionosphäre zünden, um dann halt irgendwas zu bewirken. Genau, und das wird dieses Jahr einfach mal ausprobiert und ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Weil man hat einfach nur ein so kleines Zeitfenster. Also das ist ja, in weniger Minuten ist das ja quasi alles vorbei und es gibt halt echt nicht so oft die Möglichkeit, das zu machen, weil je nachdem, wie groß das Land ist, gibt es halt mal öfter mal eine Sonnenfinsternis oder halt mal ein bisschen seltener. Also wie gesagt, in Deutschland ist das leider nicht so oft der Fall.
Ja, vor allem muss halt auch der Ort, wo die Rakete halbwegs startet, also oder auch wo der Pfad halt dann gut passt von der Rakete, der muss ja dann auch im Kernschatten liegen.
Ja,
da
hast genau.
Ja nicht viel von und so. Ja.
Genau, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie dieser Kernschatten sich direkt durch Europa ziehen würde, da gibt es, glaube ich, in Europa gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wo man irgendwie Raketen abschießen kann.
Das stimmt.
Also, ich glaube, in der Nordsee will die ESA, glaube ich, irgendwie so ein Pontonschiff
Norwegen.
Irgendwie oder so.
Ich glaube, das gehört zu Norwegen, ist aber, also Nordsee soll dann auch für Deutschland quasi der nächstgelegene sein, ja.
Ja, aber da bin ich mir auch nicht sicher, inwieweit das tatsächlich, was das wird. Und dieses Jahr gibt es auch was Spannendes, weil die Technik einfach ein bisschen besser geworden ist. Es gibt nämlich jetzt auch die Möglichkeit, dass Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, dass die das auch mal mitbekommen, weil sie es natürlich nicht so richtig sehen können. Da gibt es jetzt zwei unterschiedliche Geräte. Das eine ist das Gerät, was die Intensität des Lichtes misst und das in Ton umwandelt. Und je heller es ist, desto höher ist der Ton. Und je dunkler es ist, desto tiefer ist der Ton. Und damit können auch Menschen, die einfach eine Sehbeeinträchtigung haben, das hören. Und spüren kann man das auch. Es gibt so ein Gerät, das so groß ist wie ein Handy, was mit so einem haptischen Gummi überzogen ist, wo man dann quasi spürt, wie der Mond sich vor die Sonne schiebt. Sodass man dann auch mit der Temperatur, die man ja außen vielleicht merkt, dass die Strahlung abnimmt, genau, also dass so ein bisschen kälter wird, dass man dann auch ein Gefühl dafür bekommt, was jetzt tatsächlich passiert. Und das ist echt irgendwie eine feine Sache, dass halt möglichst viele Menschen die Möglichkeit bekommen, so ein einmaliges Schauspiel
kann so
zu
einfach
erleben.
Sein, ne? Alle irgendwie zu versuchen zu
Das beteiligen. Dachte ich mir auch, ja. Man muss einfach nur überlegen, was diese Menschen können und wie man dann einfach die Dinge zusammenbringen kann. Genau. Und die NASA wird natürlich auch am Samstag ganz viel darüber berichten und auf YouTube wird es Livestreams geben und das kann man sich, glaube ich, echt mal angucken. Und ich weiß noch ganz genau, dass damals mich diese Sonnenfinsternis echt beeindruckt hat und wahrscheinlich auch einfach so geprägt hat. Das ist sowas, wenn man dann das mal sieht, so, ich finde, das ist irgendwie,
da kam aber auch so viel zusammen, 1999. Ich erinnere mich, wie wir da eben am Bodensee standen und dann so Gespräche anfingen, weil ja bald 2000 war ja Jahrtausendwende.
Millennium
und irgendwie wurde ja schon wieder das Ende der Welt vorhergesagt von Nostradamus und so. Und ich weiß, dass meine Cousine richtig Angst bekommen hat. Die wollte davon nichts hören, weil sie die ganzen Geschichten auch irgendwie scary fand. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und es war so eine seltsame Zeit. Ne? Also so großer Wandel, auch wenn es nur eine Zahl ist, aber alle haben sich so ein bisschen,
um das irgendwie zu denken, war ich noch zu jung. Da war ich halt irgendwie nur 6. Das war so, ich habe das nicht so richtig. Ich habe klar, das Millennium habe ich so mitbekommen, weil das irgendwie eine coole Zahl war. Und ich glaube, Euro kam dann ja noch 1-2 Jahre später. Aber so
2001,
diese
oder?
Ich glaube, also vorher gab es ja auch schon Euro als Währung, die man an der Börse handeln konnte. Aber das Bargeld gab es noch nicht. Genau, aber ja, und auf jeden Fall an diese Sonnenfinsternis 99 kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ja.
Also meine Erinnerung ist da tatsächlich vor allen Dingen dran, nicht reingucken, nicht direkt reingucken.
Ja, 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 das glaube ich.
Und
ja,
in jeder Fernsehzeitschrift, und jetzt reden wir, Fernsehzeitschrift, was? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Fernsehzeitschrift in der Hand hatte.
Ja, ich über Ostern bei meiner Familie.
Ja, ja, ey, da gab es halt, in jeder Fernsehzeitschrift war eine Brille drin und in bestimmt auch in der Mickey Mouse und überall eigentlich.
Ja, das,
ja,
kann schon
das
sein.
War schon
aber
echt
es
cool,
ist,
ja,
ich meine, volle Sonnenfinsternis ist halt schon auch echt ein krasses Ding.
Ja, ja.
Genau, das passiert auch einfach wirklich nicht oft in Deutschland. Also global gibt es jedes Jahr zwischen 2 bis 5 ja, Sonnenfinsternisse, also hauptsächlich halt so partielle und so totale Sonnenfinsternisse halt wirklich seltener, aber ich finde, manchmal ist eine partielle Sonnenfinsternis auch so ein bisschen was, wo man auch einfach, ich finde, man versteht einfach die Dinge so ein bisschen mehr. Also man beschäftigt sich einfach damit, okay, welche Entfernungen hat das voneinander? Und das hat ja auch was, ein bisschen was Mathematisches, so mit Strahlensatz, dass dann quasi der Mond dann die Sonne verdeckt, obwohl die Sonne ja um ein Vielfaches größer ist, aber weil der Mond einfach näher ist. So, und auch eine Mondfinsternis zum Beispiel, man kriegt dann so ein bisschen besseres Gefühl dafür, wie die Erde sich so im Sonnensystem bewegt. Weil es ist einfach so haptisch, also so plastisch macht irgendwie. Man sieht es dann einfach genau. Das ist so, deswegen finde ich das irgendwie sehr, sehr cool. Deswegen guckt euch das an. Spannend.
Ja. Ich werde mir auch bestimmt Livestreams angucken. Aber ich mag das sowieso. Ich habe auch vor ein paar Wochen wieder einen Raketenstart von SpaceX mir live angeguckt,
ja,
der jetzt halbwegs erfolgreich war und erst später das Ding wieder explodiert ist.
Ja.
Aber ja, ja. Cool.
Yes. 19 Uhr deutsche Zeit, da scheint das loszugehen.
Das kriegen wir hin.
Yes.
Oder was machen wir das? Gucken wir das an, Hanna?
Klar, gucken wir das.
Wo gucken wir das, ne?
Schön abends, schön mit Essen und dann schön gucken, was sie so machen.
Ja. Was isst man denn typischerweise zu einer Sonnenfinsternis im Livestream? Das
weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Erster Gedanke war gerade Hot Dogs. Das ergibt überhaupt keinen Sinn und ich habe auch überhaupt kein Interesse daran, Hot Dogs zu essen.
Ich hätte jetzt vielleicht gesagt so Buns oder so irgendwas, was halt ein bisschen aussieht wie der Mond. Ne? So
nee, ich hätte jetzt eher so, weil das ja doch schon, obwohl so lange geht das ja auch nicht. Das zieht sich jetzt, ist ja keine Mondlandung, die sich über mehrere Stunden zieht. Ansonsten hätte man irgendwie so Dips, weißt du, so Gurkensticks mit so Quark oder so oder irgendwie sowas.
Warum?
Was ist denn jetzt die Relation zum
Na, wenn man das den ganzen Tag über, also den ganzen Abend über so essen kann. Wenn du dann
ja,
aber
wir haben gerade
ein
thematisches.
So.
Pass auf, ich kann zum Beispiel verstehen, dass man sagt, man nimmt ein Käsefondue. Ja, weil es ist
Sonne.
Groß und gelb und je mehr man rauslöffelt, umso weniger, umso dunkler wird es quasi. Ne?
Ja, aber und ich habe gerade so an so einen Amerikaner gedacht, weil der sieht so ein bisschen aus wie der Mond vielleicht.
Ja. Und dann isst man so ein Stück ab, weil das hat man mir als Kind immer gesagt, guck mal, der Mond, der hat schon so ein kleines Stück rausgebissen aus der Sonne.
Das würde auch gehen, stimmt, ja. So eine Pizza oder so. Dass man dann,
aber dann muss man halt danach wieder eine Pizza hinlegen. Weil der wächst ja wieder. Ja, es ist nicht so leicht. Wir überlegen uns was.
Genau, richtig, ja.
Ja, macht das. Guckt euch das an. Sagt uns Bescheid, wie ihr die Sonnenfinsternis fandet.
Leider und, ja nicht in Deutschland, aber sag Bescheid.
Ja, ich kann die auch hier finden.
Sagt uns Bescheid, wie ihr uns fandet. Lasst uns 5 Sterne da, auf Wiedersehen.
Ja, habt ihr uns schon bewertet eigentlich auf
Positiv
Spotify?
Positiv bewertet?
Mit 5 Sternen?
Auf negative verzichten wir. Tschüss.
Ja, ja, würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns da ein Like, ein 5 Sterne hinterlasst.
Daddy Lie, ja,
also
ja,
auf Spotify, weil das dann mehr Reichweite und so ein Zeug. Und iTunes, ich habe das Gefühl, niemand benutzt mehr iTunes, kann das sein?
Nee, warum denn?
Spotify ist auch einfach viel.
Heißt es nicht Apple Music?
Apple Podcast hieß das dann mal eine Zeit lang auch.
Mach's einfach überall.
Überall, richtig, genau. Ja. Ja. Und empfehlt uns, weiß ich nicht, beim Einkaufen oder so, wenn ihr in der Kasse steht und ihr habt irgendwie kein Thema.
Macht eine Durchsage.
Ja, sag mal, gehen Sie mal weg da.
Bei Ikea.
Ja,
bei
genau, Ikea. Richtig. Ja. Ja, ja.
Tim und Dirk möchten gerne aus dem Smallland abgeholt
außerdem
werden.
Ja.
Oder spielt unseren Jingle einfach mal irgendwie, wenn ihr irgendwie auf einer Party seid oder so, dann spielt doch einfach mal unseren Podcast an.
Der Dance-Move-Jingle. Ja, Hannas Bibelstunde am besten auch noch.
Mit so Techno-Beats drunter. Ja.
Ich mache jetzt Feierabend. War ein langer Tag.
Ja.
Jetzt inzwischen ist es auch schon wieder dunkel geworden. Toll, danke.
Danke für nix.
Ist quasi auch eine Sonnenfinsternis, nur anders.
Weil die Erde
die
macht
Erde
die
Sonne hat sich
für
vor die
Sonne
geschoben. Sauerei. Okay. Ja, thanks for your input. Und wir hören uns 2 Wochen wieder.
Bis dahin.
Ich gehe jetzt erstmal was zu essen machen. Bis bald. Euer Schnimpeltümpel.
Und euer Schnirk.
Eure Hanebanane.
Okay, ciao, ciao.
Tschüss.
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 Habe ich da gerade Musik gehört bei dir, Dirk? Na, die Internationale läuft schon wieder. Jetzt könnt ihr ja bitte mal runterzählen jetzt hier.
Fünf,
drei,
vier,
zwei,
drei.
Ein. Dirk!
Ja, okay.
So seid ihr, wenn ihr runterzählt.
So bist du immer.
Okay, wow.
Heute beim Aufstehen zum Beispiel.
Was ha? Grumpy oder?
Nee, heute war nicht so muckelig.
Ich beende jetzt die Aufnahme, ihr
Schmubbels. Ja, ich beende jetzt auch die Aufnahme.
Wie hast du das?
Schmubbels.
Schnubbels, Schmubbels.
Tschüss.
Ja,
ah, Timo. Hey. Hey, Eintracht Frankfurt.